Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Vielleicht haben Sie schon Textstellen zum Thema gelesen oder Ihnen sind die weit verbreiteten Theorien über den Tod bekannt. Wir stellen uns heute die spannende Frage, ob sich Bibelstellen über das Thema widersprechen. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert. Gute Gedanken.
Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem erneuten Bibelgespräch, diesmal zu einem sehr interessanten und auch kontroversen Thema. Es geht um Bibeltexte, die offensichtlich dem widersprechen, was wir in den letzten Wochen miteinander studiert haben und die auch immer wieder gebracht werden. Ich bin sehr gespannt, was wir hier in unserem Bibelgespräch dazu herausfinden. Ich freue mich, hier mit der Esther zu sein, mit dem Raphael. Auf meiner anderen Seite habe ich Josef und Thomas und ich bin Martin. Lasst uns zunächst miteinander beten. Unser guter Gott, diese Texte gibt es auch in der Bibel. Und sie dienen dazu, dass wir überprüfen, ob das, was wir glauben, denn auch richtig ist. Wir wollen uns von deinem Wort überzeugen lassen. Und so möchte ich dich heute bitten, dass dein Heiliger Geist uns führt in die Tiefen deines Wortes, dass daraus auch Praktisches für uns erwächst, für unser Leben und wir dadurch gesegnet werden. Amen.
Amen.
Ja, das ist die erste von drei Lektionen, in der es um schwierige Texte geht. Wir haben hier einige an der Zahl. Der erste, den finden wir in Lukas Kapitel 16, dort die Verse 19 bis 31. Ich sehe, ihr habt es schon geöffnet. Und wir werden hier einmal ein kleines Rollenspiel vornehmen. Es gibt ja hier vier Personen, die in diesem Text angeführt werden. Das ist zunächst einmal Jesus, der hier den Erzähler spielt. Er erzählt diese Situation. Und dann haben wir Abraham, der dann da in Abrahams Schoß ist da die Rede davon. Dann kommt Abraham ins Spiel. Aber die zwei, um die es geht, zunächst sind der reiche Mann, und dann auch Lazarus. Und wir werden sehen, was sich daraus ergibt. Wer möchte denn wen machen hier?
Ich bin der Erzähler, also Jesus.
Gut. Lazarus.
Lazarus.
Ich bin der reiche Mann.
Und Josef, du bist Abraham.
Abraham.
Alles gut. Also dann darf ich darum bitten.
Ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte, sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach:
Vater Abraham, erbarme dich doch über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme.
Abraham aber sprach:
Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen.
Da sprach er:
Also bitte ich dich, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen.
Abraham aber spricht zu ihm:
Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören.
Er aber sprach:
Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun.
Er aber sprach zu ihm:
Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände.
Dankeschön. Hat ja gut gemacht.
habe so viel dazu beigetragen.
Ja, ich merke, also Lazarus hat da wirklich seine Rolle gespielt. Offensichtlich Sturm. Hast du dich dabei gefühlt?
Entspannt.
Entspannt?
Jetzt zumindest beim Lesen.
Gut, jetzt mal so die Frage in der Runde, um was geht's hier eigentlich? So, vielleicht ist das euch das jetzt aufgefallen, auch durch euer Rollenspiel. Worum geht es hier?
Ich finde schon mal spannend, dass da Lazarus und Abraham zusammengebracht werden. Also das hat mich vom ersten Mal, als ich diese Geschichte wahrgenommen habe, als junge Erwachsene, habe mich das beschäftigt. Warum der Lazarus und warum der Abraham?
Denkst du da so an die biblischen Gestalten?
Ja,
Lazarus,
natürlich.
Der tatsächlich verstorben ist.
Auferweckt wurde, ja genau, von wurde, Jesus. Ja. Mhm. Und dann halt der Abraham aus dem Alten Testament. Und spannende Kombination irgendwie.
Ein alttestamentlicher und ein gegenwärtig neutestamentliche Person, ja, okay. Ja, worum geht es hier?
Letztendlich geht es, vordergründig könnte man meinen, geht es um den Zustand der Toten. Vordergründig, weil die sterben beide, der Lazarus und der reiche Mann, und dann unterhalten sie sich.
Ja, willst du sagen?
Sehr interessant für uns.
Jesus will was über das Leben nach dem Tod uns beibringen durch diese Geschichte.
Na, zumindest wird es so in der Regel verwendet oder sehr häufig verwendet, habe ich sehr oft erlebt. Aha. In Bibelgesprächen, Bibelkreisen, dass das so ausgelegt wird, dass es so verwendet wird.
Gut. Also ich glaube, hier möchte Jesus was ganz Besonderes eigentlich erzählen. Wenn wir schauen in Kapitel 16, in Vers 14, haben wir ein bisschen den Kontext. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Und dann kommt diese Geschichte, in meiner Übersetzung beginnt es mit, es war aber ein reicher Mann. Und dann denke ich endlich an, ja, also ich will jetzt nicht Märchen sagen, aber oft beginnen auch solche Geschichten. Wir kennen es auch eigentlich bei Jesus, wenn er Gleichnisse startet oder beginnt, kommt so eine Formulierung auch vor. Es war ein, das beginnt jetzt also aus meiner Sicht ein Gleichnis, und offensichtlich ist das gerichtet an diese Gruppe an Pharisäer, die dastehen.
Hast du da so ein Beispiel dafür, dass das
ein Beispiel, wie, dass so, Jesus dass so beginnt?
Beginnt mir, das war ein.
Mal schnell finden, aber ich meine, das öfters gehört zu haben.
Aha. Also in Kapitel 15 sehe ich hier jede Menge Gleichnisse.
Ja.
Das zeigt mir, dass wir hier, bei Lukas macht er ja gerne so ein bisschen Sammeln auch, ja, und wir haben jetzt hier einige Gleichnisse hintereinander. Und Kapitel 15, Vers 11, da sagt er einfach hin, man hatte zwei Söhne.
Das hat auch der Mann am Anfang.
Wie eine Geschichte an, da sagt er es nicht extra, und jetzt erzähle ich euch ein Gleichnis. Mhm. Er fängt einfach mit einer Geschichte an und man merkt, okay, ja, könnte sich so zugetragen haben oder auch nicht, aber hier merkt man schon bei der Erzählung, wie die Details sind, da muss man sich schon die Frage stellen, ist das wirklich buchstäblich zu verstehen? Ja, hat Abraham so einen großen Schoß, dass da alle reinpassen, wenn man das wörtlich nehmen möchte, oder ist es tatsächlich jetzt hier mal so ein Gleichnis?
Ja. Okay, jetzt reden wir darum, geht es um diese Geschichte, um eine wahre Begebenheit, oder geht es hier um eine Geschichte, die etwas transportieren soll? Mhm. Und die kann auch ein Gleichnis sein oder erfunden, würden wir heute sagen. Ja?
16 Vers 1 ist die andere Geschichte, da ist es genau die gleiche Formulierung.
Ja, und der Raphael hat es auch gerade.
Okay,
genau die gleiche Formulierung.
Es war ein reicher Mann, und da ist es halt, es war aber ein
reicher. Ist das jetzt eine Geschichte oder Gleichnis oder echt oder was?
Das 16 ist ein Gleichnis.
Gleichnis. Ja, sieht aus wie ein Gleichnis, wenn man es liest, genau. Vor allem, wenn der ungetreue Verwalter ist, das sowieso eine komische Figur. Okay, also einverstanden, Jesus erzählt eine Geschichte, eine Art Gleichnis. Naja, helft mir mal, für was ist die Geschichte jetzt grundsätzlich da? Bevor wir die Frage stellen, was ist mit dem Tod da? Ne?
Darf ich das nur kurz einwerfen? Dieses Gleichnis, Märchenhafte, finde ich bei dieser Geschichte auch. Es ist der Reiche, der Arme. Das sind so diese typischen Geschichten. Ja? Reiche, Arme, dann wird er von den Engeln in den Schoß getragen. Also es gibt außer diesem, es war ein Mann, für mich da noch mehr von diesen Geschichtenelementen, die so ganz ins Auge stechen.
Hast du noch andere Beispiele? Habt ihr noch was für Geschichtenelemente hier, die so typisch sind?
Vielleicht nicht für Geschichte, aber für Gleichnis. Bei einem Gleichnis haben wir in der Regel eine Handlung, die aber einen Punkt hat, um den es letztendlich geht. Ja? Wenn wir hier bloß zurückblättern kurz, Lukas 15, wo wir ja drei ganz bekannte Gleichnisse haben, wo es immer darum geht, wo, was weiß ich, Gott ist es wichtig, ist jeder Mensch wichtig. Ja? Die 99, die schon erlöst sind oder die gläubig sind, die lässt er zurück, weil er noch einen holen will, ja? der ihm wichtig ist, der verloren gegangen ist und so weiter. Und was mir hier bei diesem reichen Mann und armen Lazarus auffällt, ist eben, dass es dann zum Schluss wiederholt heißt, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören. Also für mich klingt das ganz deutlich so, das ist es, worum es geht. Wenn es jetzt darum geht, was mit denen ist, wenn jemand stirbt, wann man sich entscheiden muss und so weiter, dann habe ich den Eindruck, dann ist der Punkt, den Jesus hier macht, der, wir müssen auf Mose und die Propheten hören. Dann können wir alles wissen. Dann brauchen wir nicht spekulieren, dann sind unsere Fragen beantwortet. Und auf der anderen Seite, wenn wir das nicht tun, dann würde es noch nicht einmal helfen, wenn jemand aus den Toten auferstehen würde. Interessant ist ja auch, dass das das einzige Gleichnis ist, soweit ich weiß, von allen Gleichnissen, die Jesus erzählt hat, wo ein Name vorkommt, oder?
Das stimmt, ja. Also der Lazarus, meinst du?
Ja, es ist ja sonst nie, es wird nie ein Name genannt. Da heißt es der erste Sohn und so weiter, aber nie mit Namen, nur beim Lazarus, der interessanterweise kurz darauf stirbt und von Jesus auferweckt wird, aber sich die Pharisäer nicht bekehrt haben.
Das ist dann deine Geschichte.
Und sie dann Jesus sogar umbringen.
Ja, genau.
Und also Lazarus. Ihn nochmal umbringen und danach Pläne schmieden, wie sie Jesus töten können. Also ich glaube, dass der Lazarus eben da schon bewusst einfach dieser Name ist, weil es diese absurde Geschichte ist.
Josef, du hast einen Punkt vorgeschlagen, als wichtiger Punkt, nämlich auf die Schrift hören. Sehen die anderen das auch so? Ist das der Hauptpunkt dieses Gleichnisses? Hört auf die Schrift. Und wenn man auf die Schrift hört, frage ich mich gerade, was soll ich jetzt da hören aus der Schrift? Also ich meine, schon gut, wenn er sagt, ihr müsst auf die Schrift achten. Braucht es da so ein langes Gleichnis dafür, um das zu sagen? An anderer Stelle macht es Jesus relativ kurz. Ne? Suchet in der Schrift.
Also ich sehe noch diesen Aspekt der Auferstehung, das wird ja irgendwo angesprochen. Ja? Nein, sie werden glauben, wenn sie ein Wunder erleben, so ungefähr. Ja? Sie werden glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht.
Ja.
Und Abraham sagt hier in diesem Gleichnis quasi, na, sie haben die Schriften, auf die sollen sie schauen, und darauf sollen sie vertrauen. Das heißt, ihr Vertrauen, ihr Glaube nicht auf ein Wunder setzen, sondern auf die Schrift. Und hier kommt die Geschichte von Lazarus wieder mit ins Spiel, weil er ist ja auferstanden, aber die Pharisäer haben deswegen nicht an Jesus als Messias geglaubt, sondern eher Mordpläne geschmiedet gegen Lazarus selber dann sogar und gegen Jesus natürlich auch.
Also hier die erweiterte, tiefere Botschaft, nicht die Wunder, auch nicht die Wunder Jesu sind die Dinge, auf die wir dann setzen, unseren Glauben, sondern die Schrift, das Wort, vielleicht auch das Wort Jesu dann. Mose, die Propheten, er ist der nächste Prophet, Johannes der Täufer und dann Jesus. Habt ihr noch einen anderen Punkt, den ihr seht?
Ja, ich wundere mich schon, warum er so manche Themen da unbedingt so reinnimmt. Das mit den Qualen und ich frage mich schon, warum das, wenn das die Aussagen sind, und das glaube ich auch, aber warum Jesus da irgendwie Freude dran hat, diese Geschichte so auszuschmücken und so schwierige Aufgaben aufzugeben damit.
Für mich stellt sich auch die Frage, ich meine, wir haben ein Gleichnis, Jesus erzählt dieses Gleichnis und er denkt hier aus meiner Sicht konkret an die Pharisäer, die geldliebend sind. Mhm. Wenn das jetzt seine Zielgruppe ist, warum spricht er jetzt gerade die Schrift an und dass Mose so also besser angehört werden soll? Ich meine, die Pharisäer, man könnte ja argumentieren, haben doch eigentlich sehr wohl Mose angehört und versucht eigentlich überall in Mose zu forschen, was richtig zu tun ist. Also ich weiß nicht, aber ich wäre mit der Antwort noch nicht so zufrieden.
Wir haben die Pharisäer auch ein Problem mit Mose und den Propheten? In Jesu Augen?
Ja, sicherlich, weil sie es ja ein Stück weit falsch verstanden haben aus meiner Sicht. Aber ich glaube, Jesus möchte hier eigentlich etwas anderes auch mit der Geschichte vermitteln. Die Frage ist nur was.
Darf ich die Frage zurückgeben?
Ja. Naja, ich finde es sowieso herausfordernd, den Text, denn auch die Bilder, die gebracht werden, das sind Bilder, mit denen wir heutzutage auch in unsere Märchengeschichten oder unsere Gleichnisse, die uns so bekannt sind, finde ich, weniger anfangen können. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so eine Geschichte ist mir eigentlich nicht bekannt. Und du hast ja auch zum Beispiel erwähnt, Lazarus wird erwähnt und wird hier in Verbindung gebracht mit Abraham. Was ist denn eigentlich mit diesem Bild? Warum wird das jetzt hier gemacht? Das ist alles extrem spannend. Aber ich tue mir schwer, also ich bin da ganz offen, ich tue mir schwer, in der heutigen Zeit zurückzuschauen, so diese 2000 Jahre, was hatten die Leute, die damals diese Geschichte gehört haben, was haben sie damit verbunden? Auf welche Geschichte beruht das? Warum greift Jesus ausgerechnet dieses Metapher oder diese Bilder? Weil offensichtlich konnten die ja damit etwas viel Besseres anfangen als wir wahrscheinlich heute.
Ich habe den Eindruck, man merkt, dass ich in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen bin. Ja. Weil das ist, also mir ist das, die Bilder, die ich hier sehe, dass da etwas brennt und dass jemand Qualen leidet und so weiter, das ist ja doch das, was die allermeisten Christen eigentlich glauben. Ich meine, da kommen wir dann beim so einem nächsten Thema nächste Woche drauf, aber also das ist schon auch heute weit verbreitet. Und nach meinem Verständnis war das ja auch damals so.
Aber selbst wenn man jetzt dieses Bild jetzt nehmen würde von unserem, sag ich mal, heutigen Höllenverständnis, das vielleicht verbreitet ist, dann sind hier trotzdem Ungereimtheiten, da ist eine Kluft zwischen denen, aber sie sind trotzdem so nah miteinander, dass sie miteinander sprechen können. Ich meine, das ist ja auch nicht, sag ich mal, der typische protestantisches Verständnis von dem Leben nach dem Tod. Also es ist eigentlich ein Bild, das komplett anders ist es eigentlich alle unsere Bilder, die wir so haben, wenn es zumindest darum geht, dass es um den Zustand der Toten geht.
Also ihr sagt, man kann das nicht mit dem heutigen Höllenverständnis, das manche in der katholischen Kirche oder in der protestantischen Kirche haben, vergleichen.
Naja, weil man den Rest der Bibel kennt, aber diese Geschichte an sich, die ist eigenartig.
Ich würde sagen, man kommt an seine Grenzen, wenn man das jetzt tatsächlich so wörtlich nehmen möchte. Mhm. Also entweder nimmt man es wörtlich oder man sieht dahinter eher eine Gleichnisgeschichte. Mhm. Ja. Und wie ich schon erwähnt habe, Abrahams Schoß müsste groß sein, wenn da alle Gläubigen hineinpassen sollten. Die Kommunikationsmöglichkeit hast du schon angesprochen. Und natürlich dann auch ja, die Bitte, dass da jemand aufersteht. Sie scheinen auch sehr materiell zu sein, so kommt es mir hier vor, als wären sie nicht irgendwie Geister, sondern hätten nach wie vor ihre Körper. Und es wird ja eigentlich auch ganz klar gesagt, dass der Reiche begraben wird. Und dann halt im Totenreich im Scheol dann seine Augen öffnet, also das hebräische Wort wäre ja schon an dieser Stelle. Also wenn man es jetzt wirklich so wörtlich nehmen möchte als eine Lehre oder eine Theologie oder eine Doktrin über den Zustand des Menschen nach dem Leben hier, Zustand des Menschen im Tod, dann kommt man schon an Grenzen.
Ja. Ja, manche Juden haben ja damals auch tatsächlich schon unter dem Einfluss geglaubt, dass nach dem Tod ja irgendwas noch ist. Mhm. Ja, die haben ja auch da nichts von der Wiederkunft Christi schon geahnt. Ja. Und mir scheint, dass Jesus das einfach benutzt. Vielleicht gab es damals diese Sammlung, in Ägypten gibt es so eine ähnliche Geschichte, die Juden haben das später für sich angewandt, da gibt es einen Barmajan, ein reicher Steuereintreiber und dann gibt es den armen Lehrer, die in diesem Leben so ganz unterschiedliche Leben führen. Und das Schöne ist, und das gefällt mir irgendwie an der Geschichte, im Tod und danach wird es umgedreht. Irgendwo denkt man doch, jawohl, Gerechtigkeit existiert so. Ja, ne? Mir geht es zwar arm hier, mir geht es dreckig in dieser Welt. Ne? Ich setze mich ein als Lehrer und der arme Mann da, der wollte ja eigentlich nur ein bisschen was essen, so wie die Hunde, hat nichts bekommen, das ist unfair. Und Jesus sagt doch, keine Angst, es wird gedreht.
Und Gerechtigkeit nach dem Leben hier. Und das ist auch ein Aspekt, den ich ansprechen wollte, weil die Frage da war, was kann man auch aus dieser Geschichte noch als Hauptpunkt herausholen? Mhm. Ja? Dieses Verständnis von, bist du reich, dann bist du von Gott gesegnet. Ja? Und dann wirst du auch nach dem Leben hier eine Belohnung haben. Das ist das, was Jesus hier umdreht. Weil der Reiche, der kommt eben nicht in Abrahams Schoß, ja? Sondern er leidet sogar Qualen, heißt es hier.
Ja? Manchmal denkt man ja, der Reiche im Leben ist besonders von Gott gesegnet. Der müsste ja dann dort drüben auch den besten Platz haben.
Genau.
Und dann hat er den nicht. Ne? Also die Geschichte kennen die Leute, was sie aber nicht kennen, und das ist das Spannende, ist, Jesus hat immer so einen Überraschungseffekt in einem Gleichnis. Was sie nicht kennen, ist, dass die plötzlich da drüben miteinander anfangen zu diskutieren. Die Geschichten aus Ägypten und aus Israel enden damit, dass zum Schluss es umgedreht ist, fertig. Aber hier beginnt dann plötzlich dieses Gespräch, in dem der Lazarus dann völlig ruhig ist, da spielt dann keine Rolle mehr an. Die Diskussion geht es anscheinend nicht um dich, Raphael, Lazarus, sondern um das, was ihr vorher gesagt habt. Finde es interessant. Welche Lehren nehmt ihr jetzt noch mal ganz kurz heraus, so ganz griffig formuliert?
Ein Gedanke da jetzt noch, weil der Abraham ja dann zu sprechen beginnt und eigentlich die Position für den Lazarus oder einfach gegen den reichen Mann. Und das ist ja interessant. Ja. Sie, die Pharisäer in den Evangelien, haben dieses, dass sie eben über den Lazarus zu Gericht sitzen quasi und sich überlegen, wie werden wir den jetzt los? Und in diesem Gleichnis beschämt Jesus sie so, weil er sagt, der Abraham, euer Urvater, auf den ihr euch bezieht die ganze Zeit, ja, der übernimmt jetzt die Agenda vom Lazarus und ihr seid die, die um Gnade bitten und Hilfe den Abraham und den Lazarus. Also völlig Absurdes auf den Kopf stellen. Einerseits, was diesen Reichtum betrifft, Reiche sind dann eben nicht die Gesegneten, aber eben auch der Abraham, auf den sie sich ja beziehen die ganze Zeit.
Gut, also ihr lieben Reichen, nutzt euren Reichtum in der Welt. Bitte achtet auf die Schrift und fußt euren Glauben nicht auf die Wunder. Ne? Jetzt habe ich noch eine letzte Frage zu dieser Geschichte. Dann müssen wir weitergehen zu einem anderen Text. Hätte Jesus nicht das irgendwie anders erzählen können? Er nimmt da eine Geschichte, von der wir jetzt glauben, dass sie ja nicht Realität so sein kann, erzählt diese Geschichte und macht daraus plötzlich moralische Lehren. Ich übertrage das mal in unsere Zeit. Vielleicht mache ich das ja auch falsch. Korrigiert mich. Ne? Ich nehme irgendeine Märchenerzählung, eine Romangeschichte, erzähle sie kurz und mache dann christliche Lehren daraus. Ich glaube, das wäre für einige Leute sehr fragwürdig. Jesus, warum machst du das? Wenn es das nicht gab, das Leben nach dem Tod, darf man das überhaupt? Ich meine, dürfte ein Prediger heute so etwas in einer Predigt machen?
Und ein Gedanke, Jesus predigt nicht, sondern er steht einigen Männern gegenüber, die ihm nicht wohlgesonnen sind, ihm in vielen Vorwürfe machen. Und auf diese Personen, glaube ich, ist es zugeschnitten, was er sagt. Und vielleicht sagt er es dann, das ist vielleicht der Unterschied, wenn du da stehst am Sabbatmorgen hinterm Pult und zur ganzen Gemeinde sprichst, glaube ich, wäre was anderes. Ich weiß auch nicht, ob wir eine Stelle finden würden, wo Jesus in so einem Kontext sowas sagen würde. Aber weil er hier eben zu Leuten spricht, ich meine, es ist ja interessant, dass hier von den 5 Brüdern die Rede ist. Wäre mal interessant, wie viele Pharisäer es waren, die zu ihm gekommen sind. Ob das vielleicht 5 waren. Und mit dem Geld haben sie auch recht gehabt. Also die waren dem Wahnsinn nicht abgeneigt. Also ich denke, das spielt schon eine Rolle, warum Jesus vielleicht so etwas sagt. Also ich habe auch meine lieben Probleme.
Die Audienz soll ja mit einbeziehen. Und an dem liegt es dann. Also lieber heute das nicht tun.
Aber trotzdem ist es für uns übermittelt so. Und es hat sicher nicht nur die Pharisäer gegeben, die dazugehört haben. Ich verstehe es auch eher so, dass ich sage, Jesus verblüfft ja immer wieder. Ja. Er hat auch sich von der Maria Magdalena die Füße salben lassen. Und das war von vorne bis hinten eine unziemliche Handlung, die er da akzeptiert hat zum Beispiel. Also ich glaube, er ist oft noch ganz anders, als wir das in unseren schönen christlichen Schemata gern hätten, manchmal.
Du klingst ein bisschen revolutionär.
Nein, ich habe diese Frage völlig authentisch, die du gestellt hast, und ja, ich habe auch keine Antwort. Ich sage nur, Jesus erstaunt mich da an diesem Punkt.
Ich habe keine Antwort, das war bloß ein Gedanke. Wer am ehesten noch mir unterstützt oder mir helfen würde, deine Frage zu beantworten. Ja.
Das Interessante ist ja schon, es gibt ja sehr viele Filme auf dem Markt, auch christliche Filme, die eine erfundene Handlung haben. Die können zwar auch einen wahren Kern haben, aber manchmal sind auch viele Dinge auch dabei, wo man merkt, das ist erfunden. Und doch gibt man irgendwo da auch eine Botschaft weiter. Ja, das macht ja Jesus hier offensichtlich auch. Ja. Er nimmt eine Geschichte, die Menschen hatten davon hier und da schon gehört. Er packt ihr noch ein bisschen mit zu, aber am Ende bringt er einen Punkt, um ihnen auch etwas mitzugeben, ja, dass sie ins Nachdenken kommen. Und ja, offensichtlich, wenn Jesus das so gemacht hat, wir müssen natürlich gut aufpassen, ja, wie weit lehnt man sich jetzt hinaus, ja. fängt es wirklich an, auch Fabeln zu erzählen, können die Tiere jetzt plötzlich reden und solche Geschichten. Ja, manche tun sich da wirklich schwer. Jesus lässt jetzt nicht die Tiere reden, aber er lässt Abraham reden.
Er lässt Tote reden.
Er lässt die Verstorbenen reden. Aber wir sind so irgendwie Geschichtenmenschen. Wir lieben Geschichten und hängen doch an den Lippen derer, die Geschichten gut erzählen können. Eine gut erzählte Geschichte, die dann auch mit einer Lehre daherkommt, einer moralischen, guten Lehre. Das ist schon spannend und gut. Ja?
Und ich glaube, es ist sogar etwas, was du sehr gut einsetzen kannst. Also ich unterrichte Rallye und ich merke, manchmal erzählt man Geschichten, wo die Kinder eigentlich nichts damit anfangen können, weil sie es vielleicht nicht kennen. Und dann bringst du etwas aus der heutigen Zeit, Kultur, um es einfach mal zu illustrieren, und sofort verbinden alle die Emotionen damit und verstehen auch dann das Prinzip dahinter. Und ich glaube schon, dass Jesus hier in seiner Rede das genau angepasst hat auf die Zielgruppe, die Pharisäer hier. Und die haben auf jeden Fall etwas damit anfangen können. Ich glaube, nur wir tun uns schwerer, weil es jetzt einfach so viel länger, also so weit zurück ist.
Kommen wir zum nächsten Text. Lukas 23, Vers 43, diesmal wahre Geschichte. Ja? Und der Kontext ist klar, ein trauriger Kontext. Jesus ist verurteilt worden, hängt am Kreuz, da sind auch andere da. Und ich möchte jetzt einfach, was mal der geschwiegen hat vorher, den Vers 43 vorliest. Danke, Raphael.
Und er spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir heute, wirst du mit mir im Paradies sein.
Warum lächelst du?
Weil ich mir überlegt habe, wie ich die Betonung setzen soll in dem Text. Aha. Ich habe es versucht, relativ neutral zu machen.
Zwischendrin. Gut, aber in meiner Bibel steht natürlich ganz deutlich: Wahrlich, Komma, ich sage dir, Doppelpunkt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Mhm. Was macht ihr jetzt mit so einer Aussage? Jemand kommt, präsentiert euch das. Was sagt ihr? Ist das also möglich, heute an diesem Kreuzigungstag für diesen Dieb im Paradies zu sein? Weil Jesus ihm das verspricht.
Also die Frage nachgehen, war Jesus an diesem Tag wirklich im Paradies?
Zum Beispiel.
Und Jesus beantwortet die Frage ja, wenn man jetzt ins Johannesevangelium schaut, am Tag der Auferstehung, am ersten Tag der Woche, mhm, wo dann Maria kommt, ihn erkennt und dann anfassen will, sagt er: Rühr mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren. Also offensichtlich war er bis dahin noch nicht beim Vater gewesen. Mhm. Okay. Weder an dem Freitag, wo er starb, noch an dem Samstag, wo er im Grab war, noch an dem Sonntag, wo er auferstand.
So ist Jesus Mund selber da, er war nicht dort schon. Ja?
Vielleicht spricht er aber im Zeitempfinden seines Gegenübers. Weil für das Gegenüber, der wird sterben und heute gefühlt im Paradies sein. Und dort wird er auch Jesus treffen. Ist jetzt viele tausend Jahre in der Zukunft.
Subjektiv.
Und subjektiv, das Empfinden.
Die Zeit des Schlafens dazwischen.
Genau. Sowas. Okay. Also ich finde, dass das so verstanden werden könnte.
Ja.
Mhm. Ja, und dann haben wir noch, ich meine, ich bin selber des Griechischen leider nicht mächtig, habe es aber entsprechend gelesen. Ihr könnt das bestätigen, so nehme ich an, oder widersprechen, dass man aus dem Grundtext das nicht so erkennen kann, wo denn nun dieser Doppelpunkt zu setzen ist. Ob man sagt, ich sage dir, Doppelpunkt, wie wir es hier lesen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder ob man sagt, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein.
Ja.
Mein Verständnis, soweit ich es beurteilen kann, als nicht des Griechischen mächtig, aber dass man das so nicht festlegen kann. Also das heißt, wie wir es hier in unseren Bibeln finden, liegt nicht daran, weil es so geschrieben steht, sondern weil es so verstanden wird und deshalb so wiedergegeben wird.
Das ist mal ein wichtiger Punkt. Das Griechische kennt keine Satzzeichen und indiziert also nicht, gehört das heute davor oder zum Danachkommenden. In der Tat, unser Johannes Kova hier hat mal gesagt, er hat den Vatikanischen Kodex, das ist so eine der ältesten Vollbibeln, näher ansehen können in einer Faksimilausgabe. Und da gibt es diesen kleinen Punkt, der zwischen dem Heute und dem Du wirst mit mir steht. So ein kleiner Punkt, den irgendjemand da reingesetzt hat. Man weiß nicht, ist es ursprünglich von der Handschrift her oder hat es später jemand gemacht, aber er macht so eine kleine Diskrepanz, eine kleine Zäsur zwischen dem Heute und dem Satz. Würde ja gut passen. Habt ihr noch Ideen, warum man das so verstehen muss? Dass das Heute zu dem gehört, wie der Raphael das gesagt hat? Ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Esther meint, das gehört danach und meint subjektiv.
Ich denke ja noch an den größeren Zusammenhang, wenn Jesus oder generell an anderen Stellen ja auch ist die Rede davon, wann ist man denn im Paradies? Mhm. Und das beschreibt Jesus ganz klar in Verbindung mit seiner Wiederkunft und einer Auferstehung. Dann erst ist das Paradies da. Subjektiv betrachtet natürlich, ja, wenn ein Mensch stirbt, das erlebt er im nächsten Moment, die Wiederkunft, auch wenn dazwischen jetzt Jahre liegen, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht, in dem Fall hier Jahrtausende sogar. Aber wenn man das jetzt so verstehen möchte, dass Jesus tatsächlich ihm verspricht, dass er jetzt zeitlich, also jetzt am selben Tag, noch an diesem Freitag im Paradies ist, dann würde es anderen Textstellen klar widersprechen. Johannes 14 wäre hier ein Beispiel, wo Jesus ja ganz klar sagt, er kommt wieder, um uns zu sich zu holen, damit wir bei ihm sind. Also es macht ja keinen Sinn, wenn die Gläubigen oder auch dieser hier in dem Fall schon nach seinem Tod gleich im Himmel ist, wozu soll dann Jesus kommen und auferwecken und dann wieder in den Himmel führen, wenn sie jetzt schon im Himmel sind? Macht ja keinen Sinn.
Oder Aussagen, Prediger 9, Vers 5, die Toten wissen gar nichts, und zahlreiche andere Stellen im Alten Testament, wo es auch explizit heißt, so wird es sein, wenn jemand tot ist. Wenn du im Totenreich bist, dann gibt es kein Denken mehr und nichts. Was würden all diese Dinge für einen Sinn ergeben, wenn praktisch mit dem Tod sofort das Leben weitergeht, jetzt zum Beispiel im Himmel? Ja, dann bräuchte man doch diese Texte nicht, sie wären eigentlich falsch.
So, wenn wir davon ausgehen, die Bibel hat einen Autoren und viele Schreiber,
keine Widersprüche,
dann müsste da eine Harmonie sein. Genau. Da gibt es viele Texte dagegen. Ich habe auch mal gelesen in einem Buch von einem, der Aramäisch spricht, geschrieben, dass er sagt, bei uns in Aramäisch ist das normal. Wenn wir ein Versprechen geben, dann betonen wir ganz sicher, wann wir das Versprechen geben, um dem anderen Sicherheit zu geben, dass in der Zukunft das Versprechen auch erfüllt wird. Heute sage ich dir das. Ja. Manchmal kenne ich das auch von meinen Eltern früher, die mal gesagt haben, eins sage ich dir heute schon. Dann kommt der Punkt, was heute schon gesagt wird, damit ich ganz sicher weiß, wenn es später dann eintrifft. Ja, das habe ich ja damals schon gehört.
Bei uns meistens negativ und hier genau umgekehrt. Ja? Ja. Weil es ist dieser Mann, der völlig verzweifelt auch am Kreuz hängt und Jesus sagt ihm, hör auf zu verzweifeln, ich sage dir jetzt, es wird passieren.
Es ist dann das Schöne, wenn er aufersteht, ne, dann sagt er, hat er nicht gesagt heute?
Genau.
Gut. Dritter Text. Ich überspringe mal einen in der Lektion, einfach weil ich jetzt den noch nehmen will, der vielleicht der schwierigste ist von all diesen Texten. Erster Petrusbrief und dort im dritten Kapitel. Da gibt uns Petrus eine Denkaufgabe. So, und den muss man immer ein bisschen suchen, ja. Also ist der vor dem Hebräerbrief oder nach dem Hebräerbrief, je nach Bibel. Aber 1. Petrus 3, lesen wir mal hier die Verse 18 bis 20. Esther, dürfte ich dich bitten.
Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser.
Ja, also wenn man das so zum ersten Mal liest, verstehe ich schon, wie man auf den Gedanken kommen kann, dass Jesus Christus zu den Geistern im Gefängnis hinabgestiegen ist. Man redet dann von der Höllenfahrt Christi. Also er ist am Kreuz gestorben, hat den Toten das Evangelium gepredigt, so im apostolischen Glaubensbekenntnis aus dem 5. Jahrhundert, ist dann in den Himmel aufgefahren, von dannen er dann richten wird, die Lebenden und die Toten. Redet also der Text hier von der Höllenfahrt Christi, von einer Evangeliumsverkündigung, er hat ihn das Evangelium verkündigt. Wie seht ihr das?
Darf ich kurz nachfragen, Vers 19 steht bei dir, hinabging oder hinging?
Hingegangen
ist okay. Und dann Geister im Gefängnis. Ich meine, natürlich, hier spielt es die Rolle, wie werden diese Begriffe gefüllt. Ja, was verstehen wir unter Geister, was verstehen wir unter Gefängnis, was verstehen wir unter Hingehen? Wenn man da jetzt hineinlesen möchte, hinabgehen und unter diesen Geistern gleich die Verstorbenen sieht, na, dann ergibt sich dieses Bild. Aber wahrscheinlich müsste man jetzt schauen, wie lässt sich dieser Begriff von der Bibel her klären? Was ist hier mit Geister gemeint, was ist mit Gefängnis gemeint?
Helft uns gleich mal, oder helft du uns. Was ist hier gemeint?
Ja, offensichtlich sind es irgendwie, sag ich mal so, Lebewesen, die Gott erschaffen hat, sagen wir es mal so. Könnten also dann Menschen sein oder eben Engel. Das sind die zwei Möglichkeiten.
Wobei, wenn es Menschen sind und hier von Verstorbenen praktisch die Rede ist, weil das ist ja das, wie dieser Text interpretiert wird, dass er praktisch, ja, wie du es angesprochen hast, diese Höllenfahrt, kommen wir wieder zurück zu den Texten im Prediger zum Beispiel, denen das ja auch wieder widerspricht, wo es ja explizit heißt, dass dort kein Bewusstsein und keine Wissenschaft und kein Denken und gar nichts, kein Planen, das alles gibt es nicht mehr. Und jetzt würde plötzlich Jesus zu denen reden. Das widerspricht diesen Aussagen, die explizit den Zustand der Toten beschreiben in der Bibel. Diesen Aussagen wird es deutlich widersprechen. Das passt da gar nicht dazu.
Vielleicht sollte man dem Petrus mehr Glauben schenken als dem weisen Salomo, sagen dann manche Leute.
Ja, aber das setzt den Gedanken voraus, dass die Bibel in sich nicht widerspruchsfrei ist. Dass es eben der weise Salomo nicht so weise war vielleicht, aber wir gehen davon aus, dass was Salomo hier niederschreibt, das sind ja inspirierte Worte Gottes.
Gut, und was machen wir dann mit diesem Text genau?
Ich meine, es wird ja hier Bezug genommen auf die Tage Noahs.
Ja.
Das ist mal schon mal ein wichtiger Punkt. Wäre übrigens auch interessant, warum man dann gerade die Tage Noahs herausgreift. Aber sagen wir mal, in den Tagen Noahs, und es wird gepredigt. Was wir sehr wohl wissen aus Gottes Wort ist, dass Noah gepredigt hat, 120 Jahre lang. Menschen, die in ihren Sünden auch gefangen waren. Insofern könnte man es auch in der Richtung interpretieren.
Ja, wir haben ja auch hier die Referenzstelle, steht bei mir in der Luther, 2. Petrus 2, Vers 5. Und wenn ich da hinschaue, dann redet das hier von Noah, den Prediger der Gerechtigkeit. Ja, ein Prediger. Und da wird ja auch hier gepredigt. Also das ist schon ein Zusammenhang anscheinend. Ja?
Wenn ich jetzt einfach mal nach der Schlachter nehme im Zusammenhang. Also Vers 19 heißt also, er ging hin und verkündigte den Geistern im Gefängnis. Und dann heißt es ja weiter im Vers 20, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Und verstehe ich, dass manche also diesen Text hier verstehen, da war also eine Zeit der Verkündigung, der Rettungsbotschaft, ja, die Arche war da, ihr könntet hineingehen, gerettet werden, verkündigt wurde hier offensichtlich durch Noah, ganz klar, aber es gab so viele Menschen, die lebten so in der Gefangenschaft der Sünde, wollten nicht hineingehen in die Arche und wurden also hier auch dann vernichtet. Das Verständnis wäre also hier, dass auch damals schon, so müsste man das dann wahrscheinlich verstehen, ja damals schon, Jesus oder hier durch den Heiligen Geist die Menschen gewarnt hat. Ja, das ist diese eine Möglichkeit der Interpretation.
Das wäre also, Christus hat durch Noah bereits gepredigt, im geistlichen Sinne. Dieses im Geist meint dann, schon damals im Geist wurde den Leuten das gesagt. Und so hat er das gemacht, ja.
Und die Geister wären dann geistige Menschen oder einfach, also im Sinne nicht von Geistern, so Verstorbene. So, ich glaube, wir sind da einfach auch verdorben durch die Geschichten, die wir so im Kopf haben. Ja. Sondern eben, habe ich das richtig verstanden?
Wären dann Menschen. Jetzt bezogen einfach hier, wie man es im Zusammenhang sehen könnte, ja, bezogen auf Noah. Weil er macht ja Bezug zu Noah und dass nur 8 gerettet wurden. Spricht dann hier sogar noch, also Schlachter sagt ja so, ja, nämlich 8 Seelen, und wir haben das eh schon betrachtet, dass mit Seele jetzt hier nicht etwas gemeint ist, wie so ein Geist, der da weiterlebt, sondern das sind einfach, es bezieht sich auf Lebewesen. Mhm. 8 Menschen quasi, die gerettet wurden. Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt ja noch eine andere hier bezogen auf das, weil es eben gerade im Vers 18 darum geht, dass Christus einmal für
die Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging. Und wenn man das jetzt verstehen möchte, dann ist natürlich die Frage, okay, es bezieht sich ja eigentlich auf sein Leben, auf seinen Tod und seine Auferstehung. Und da sehen jetzt viele nicht mehr, warum jetzt plötzlich Noah. Mhm. Weil das ist ja schon so lange zurück. Ja, kann vielleicht damit auch gemeint sein, dass er schon irgendwo hinging in ein Gefängnis, wo Geister sind. Was könnte dann damit gemeint sein? Wer könnten dann diese Geister sein?
Ja. Und das wären dann
die Engel.
Die Engel.
Die bösen Engel.
Bösen
Engel.
Ja, wahrscheinlich dann.
Ja. Bösen Engel, ja. Also zwei mögliche Erklärungen hier. Bei der ersten könnte man ja noch Kapitel 4, Vers 6 anführen. Auch den Toten ist das Evangelium verkündigt. Und da wird offensichtlich von geistlich Toten gesprochen. Also auch Jesus sagt manches Mal, gibt es so einen Text, wo er von den Menschen spricht, als den Toten, die einfach nicht lebendig sind im Geist. Ja, dann sind das alles Tote. Lass die Toten ihre Toten begraben. Mhm.
Übrigens, wenn man den Horizont, den zeitlichen Horizont betrachtet, den ja Gott hat. Ich meine, wir haben ja, unser zeitlicher Horizont entspricht ja fast dem eines Käfers. Ja. Wir sehen ja gar nichts. Aber für Gott, der ja die Ewigkeit als Horizont hat, ist ja tatsächlich ein Leben, egal ob das nun 10 Jahre oder 1000 Jahre währt, das ist immer nichts. Mhm. Eins durch unendlich ist null. Und insofern ist aus diesem Horizont, viel, viel größeren Horizont Gottes, ist es einfach bedeutungslos, wie lange ein Mensch lebt, wenn er nicht ewig lebt. Und das ist ja eben die Folge der Sünde, dass man nicht ewig leben kann und damit aus Gottes Sicht schon tot ist, weil die ganze Ewigkeit hindurch wird es so sein. Ist das so?
Also halten wir nochmal fest, die Geschichte mit der Höllenfahrt Christi widerspricht zu vielen anderen Texten. Wieso? Und würde da auch nicht Sinn machen, warum er dann nur speziell diesen Leuten predigt, warum nicht den Leuten, die nach Noah gelebt haben und abgelehnt haben, warum gibt er denen davor diese Chance, sich zu bekehren? Also das passt nicht. Dann haben wir eine, die sagt, er predigt im Geiste, also Noah predigt eigentlich zu den Leuten damals. Fragt man sich aber, warum ist das hier so der Fall, dass das hier überhaupt da reingebracht wird? Und die andere ist, die du jetzt auch gerade angeführt hast, dass es hier um eine Art Siegesrede geht. Jesus hat gewonnen. Und da sprechen auch Texte aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 4 dazu. Wenn Jesus im Geist aufersteht, ist er der Stärkere. Und er kann da agieren. Und er sagt jetzt den Geistern, die ja bei Petrus und Paulus meistens immer die dämonischen Geister sind, eigentlich nie die Menschen, sagt er ihnen jetzt, ich habe gewonnen und verkündigt seinen Sieg. Aber auch das hat einen kleinen Haken, weil da was von Verkündigen steht und Predigen, was man eigentlich in der Bibel immer tut, um Leute zu gewinnen. Und wir können jetzt nicht annehmen, dass Jesus diese satanischen Mächte gewinnen will, sondern er sagt das so als der Herrscher. Also, zwei mögliche Varianten, die auf alle Fälle besser sind als das erste. Es ist schwierig zu entscheiden. Wie geht ihr um, wenn ihr so etwas erlebt?
Ich finde, das zeigt eigentlich ein wichtiges Prinzip, weil das haben wir jetzt auch bei den anderen Texten endlich gemerkt. Es kommen immer wieder Texte in der Bibel, wo man liest und es scheint im ersten Moment ein Widerspruch zu sein zu dem, was man ja davor gelesen hat. Und jetzt haben wir es zum Beispiel gerade in diesem Text gemerkt, okay, es gibt eine Erklärung, die passt vielleicht am schlechtesten. Dann kommt eine zweite Erklärung, eine dritte Erklärung, die sind auch noch nicht so perfekt. Und dann merkt man aber, okay, gut, es gibt aber andere Texte in der Bibel, die sehr deutliche Sprache sprechen. Und ich nehme einfach dieses Prinzip, ja, ich nehme die Texte, die einfach zu verstehen sind. Da baue ich dann mein Gerüst auf oder das, was eben versucht, die anderen Texte zu erklären. Und wenn ich dann zu solchen Texten komme, die schwierig sind, dann muss ich überlegen, okay, sind alle anderen Texte, die ich gelesen habe, ist da irgendwas, was nicht passt? Oder muss ich hier weiter forschen, wie schaffe ich das jetzt irgendwo in einen Einklang zu bringen? Und das ist, glaube ich, den Versuch, den man dann auch unternehmen muss. Und das ist jetzt nicht nur beim Thema, was passiert nach dem Tod, sondern bei verschiedenen Texten, die dann auf einmal ein Widerspruch scheinen zu sein.
Und wenn du in der Spannung lebst, hältst du das dann gut aus oder willst du gleich eine Lösung haben?
Also ich finde die Spannung sogar richtig gut, weil sie motiviert mich dazu, noch tiefer in den Text zu steigen. Es wäre ja langweilig, wenn wir einmal die Bibel durchlesen würden und gleich von Anfang an alles perfekt können würden.
Mhm. Ja, und manchmal findet man vielleicht länger keine Antwort oder vielleicht bis jetzt keine. Also mir geht es schon bei manchen Fragen so. Und ich kann ganz gut mit dieser Spannung. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sowas stehen lassen kann und jetzt nicht unbedingt deswegen irgendwas verwerfen muss. Aber das ist, glaube ich, die Gefahr, ja, dass wenn man an so Fragen steht, dass man dann denkt, okay, vielleicht passt das ganze Konstrukt nicht. Da tue ich persönlich mir leichter. Irgendwie ist mein Glaube an das Gesamtbild so groß, dass mich das jetzt nicht so aus der Ruhe bringt. Aber da gibt es auch andere.
Wir müssen zum Schluss kommen, liebe Zuhörer und Zuschauer. Wir haben gerade von Spannungen gesprochen. Vielleicht haben Sie jetzt auch durch das Gespräch so eine Spannung erlebt. Vielleicht eine Aussage, wo man sich dachte, das sehe ich aber anders. Uns würde interessieren, was in dem Gespräch für euch, die ihr dazu gesehen und zugeschaut habt, besonders interessant war. Schreibt es doch einfach in den Kommentar hinein, wenn ihr auf YouTube seid, oder woanders, oder geht dorthin, falls ihr das auf Podcast hört, und teilt uns mit, was ihr in unserem Gespräch so besonders spannend gefunden habt. Wir lesen das und vielleicht gibt es eine Gelegenheit, darauf dann einzugehen. Ich freue mich auf das, was ihr uns schreibt. Liebe Esther, darf ich dich bitten, zum Abschluss mit uns zu beten?
Großer Gott, unser Vater, wir sind immer wieder verblüfft, wenn wir Dinge lesen, die uns so noch nicht aufgefallen sind. Oder wenn ein anderer uns darauf aufmerksam macht und sagt, du, wie verstehst denn du das? Das bringt mich total durcheinander. Herr, ich möchte dich bitten um die Gewissheit und das Vertrauen, dass du uns durch diese Fragen ans Ziel bringen wirst. Vielleicht werden wir manche Fragen nie beantworten, vielleicht motivieren uns Fragen, einfach weiter und tiefer zu graben. Aber ich möchte dich um eines bitten, dass wir nie aufhören, dir zu vertrauen und deinem Wort und daran festzuhalten. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.